verhindern?
Die Unsicherheit, die dauert ja so lange an, wie das Petitionsverfahren währt. Oder ist auch während der Petition Abschiebung möglich?
Wenn die Petition eingereicht ist, wird die im Innenministerium zur Prüfung zugeschickt und das Innenministerium ordnet dann an, ob sie mit aufschiebender Wirkung behandelt wird oder nicht. Aber das liegt in der Hand des Innenministeriums. Das ist nicht grundsätzlich so. Also eine Petition hat keine aufschiebende Wirkung.
Das heißt, das Wichtigste ist jetzt abzuwarten, wie sich das Innenministerium dann verhält.
Wie sich das genau. Und da, das ist wird eine sehr spannende Sache werden, wie das reagiert. Weil unser Eindruck schon ist, dass die zentrale Abschiebestelle sich natürlich auch bei dieser Sache rückgekoppelt hat mit dem Innenministerium. Und das wird spannend, wie die jetzt auf die Sache reagieren. Weil ich weiß in der Zwischenzeit noch von einer weiteren Abschiebung eines 18-jährigen Kurden aus Kalf. Der wurde vor 2 Wochen in die Türkei abgeschoben und seither hat die Familie nichts mehr von ihm gehört und die Mutter soll auch abgeschoben werden. Also das scheint schon so zu sein, dass zurzeit die Kurden sehr konsequent abgeschoben werden.
Also quasi eine Kampagne für die Abschiebung in ganz gezielter Kurden.
Jetzt sagen Sie das jetzt bezogen aufs Innenministerium?
Ja, Land, der Abschiebestelle.
Ja, würde ich schon so sagen.
Und weiterhin ist halt natürlich immer noch die Stadt gefragt, ne?
Ja, aber Stadt ist ja nicht, also die zentrale Abschiebebehörde hat die Fachaufsicht und wenn die Weisung erlässt, dass die Stadt Freiburg möge, keine Duldung, sich nicht anmaßen, eine Duldung auszustellen, dann wäre das auch so, wenn der Gemeinderat sich dagegen stemmt und dafür ist, eine Duldung auszustellen, dann kann das sofort wieder vom Regierungspräsidium überstimmt werden. Und das wäre also ich würde das mehr als einen politischen Akt sehen, wenn der Gemeinderat jetzt zu dem Beschluss käme, die Stadt Freiburg anzuweisen, eine Duldung auszustellen. Also wenn das dazu käme, dann wäre die Familie dadurch nicht gerettet.
Das wäre aber dann auch in einer Parallele zu sehen zu dem Abschiebung der 4 Iraner oder der von der Abschiebung bedrohten Iraner in Emding.
Bezogen auf den Gemeinderatsbeschluss.
Ja.
Ja, das denke ich, eine ganz wichtige politische Sache auch gewesen, dass die zu diesem Entschluss kamen und das hoffe ich mir eigentlich, dass das in Freiburg auch möglich ist.
Der Bettelmarsch der etwa 1700 Roma und Sinti durch Nordrhein-Westfalen geht weiter. Sie fordern mit ihrem Marsch ein dauerhaftes Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutschland. Der Protest der Sinti und Roma wurde durch die Aufhebung des Abschiebestopps für Sinti und Roma durch die nordrhein-westfälische Landesregierung im Dezember ausgelöst. Inzwischen zeigt die Landesregierung Gesprächsbereitschaft. Gestern zeigte Innenminister Schnorr eine Lösungsvariante auf. Die Sinti und Roma sollen nicht mehr als politisch Verfolgte, sondern als Heimatlose behandelt werden. Dies entspricht auch der Realität. Trotz des Besitzes eines jugoslawischen Passes sind nach Angaben eines Sprechers der Sinti und Roma nur etwa 10% jugoslawischer Herkunft, das heißt wirklich in Jugoslawien geboren. Innenminister Schnorr sagte gestern zu, jeden Fall einzeln zu prüfen. Wer dann als staatenlos anerkannt ist, kann dann nach seinen Angaben bleiben. Schnorr lehnte allerdings eine Rücknahme des Beschlusses über die Aufhebung des Abschiebestopps vom Dezember ab. Ich befragte heute einen Vertreter der Roma- und Sinti-Union in Hamburg, wie er die Situation einschätzt. Die Roma- und Sinti-Union in Hamburg ist Mitorganisator dieses Battlemarschs.
Also wir haben heute diesen Text der Landesregierung mal bekommen, diese Presseerklärung, wo wir gebeten werden, den Marsch abzubrechen und dass der Innenminister sich für eine besondere Behandlung der Roma ausspricht, möchte ich mal vorsichtig sagen. Aber was letztendlich dabei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Wir versuchen jetzt gerade über die Landeskirche einen Termin mit dem Innenministerium zu bekommen, um mal zu fragen, was das nun für konkrete Ergebnisse bringen soll. Im Moment, was den Marsch angeht, hat sich die Situation überhaupt nicht geändert. Wir werden weiter marschieren.
Sie sind jetzt in Duisburg.
Richtig. Mhm. Und am Montag werden wir um 12 Uhr weiterziehen. Nach Oberhausen voraussichtlich.
Ja. Und diese Form des... Also diese Presseerklärung der nordrhein-westfälischen Regierung, das war praktisch von denen allein, ohne dass es mit ihnen abgesprochen war, mit den Sinti und Roma.
Ja, was heißt mit uns abgesprochen war? Wir haben ja mehrere Gespräche bereits mit dem Innenministerium geführt und haben nochmal unsere Position versucht deutlich zu machen. Und eins dieser Ergebnisse scheint wohl dieses, es ist ja auch ein positives Umdenken. Bislang hat die Landesregierung ja immer diesen Aspekt nie sehen wollen, nämlich die besondere Situation der de facto staatenlosen, heimatlosen Roma. Man hat das immer in einen Asyltopf geworfen. Die stammen alle aus Jugoslawien, Punkt aus. Und Jugoslawien keine Verfolgung, also Abschiebung. So einfach hat man sich das bislang gemacht. Und wir haben ja seit Monaten versucht, eben deutlich zu machen, dass hier jenseits vom Asylrecht, was ja nicht nur in Jugoslawien gelten kann, also für die Menschen, die aus Jugoslawien kommen, es kommen ebenso viele aus Rumänien, oder es sind gekommen aus Polen, es kommen Menschen aus der ganzen Welt hierher. Eine besondere Situation gerade für die Roma besteht, die als Heimatlose, als de facto Staatenlose seit Generationen von einem Land zum anderen herumgetrieben werden. Und dass es da eine Sonderregelung geben muss, analog der Empfehlung der Europäischen Gemeinschaft, bereits seit 1969 in regelmäßigen Zeitabständen, in allen möglichen Berichten, Empfehlungen und Beschlüssen immer wieder darauf hinweisen, dass hier was geschehen muss und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, ein Niederlassungsrecht oder wie auch immer geartetes Bleiberecht auszusprechen. Und die Bundesregierung reagiert darauf nicht. Sogar ganz im Gegenteil, 1984 hat sie noch festgestellt, dass man diese Empfehlung nicht umsetzen will hier, obwohl sie mit den Stimmen der Bundesrepublik ja verabschiedet worden ist.
Das, und bei Nordrhein-Westfalen geht es ja gerade darum, dass sie diesen Abschiebestopp aufgehoben haben im Dezember.
Ja, der Abschiebestopp galt im Prinzip für Roma aus Jugoslawien, und zwar deshalb, weil es gab hinreichend Anhaltspunkte dafür, dass eine Verfolgung stattfindet. So, und es galt also für alle diejenigen, die Asylanträge gestellt haben. Nun haben aber auch die heimatlosen Roma Asylanträge gestellt, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich legal hier aufzuhalten, überhaupt. So, und mit Aufhebung dieses Abschiebestoppes hat man mit dieser Keule, mit dem Rundumschlag natürlich existenziell die de facto Staatenlosen getroffen. Und um die geht es. Das ist auch die größte Gruppe in Nordrhein-Westfalen.
Staatenlos, das heißt, dass diese Sinti und Roma einen Asylantrag gestellt haben und der abgelehnt wurde?
Also sie sind ein Asylbewerber insofern, als dass sie einen Asylantrag gestellt haben. Das ist richtig. Und diese Asylanträge werden in der Regel abgelehnt als unbegründet, ganz klar. Und es ist auch in der Tat so, dass verschiedene dieser Menschen wohl jugoslawische Geburtsurkunden haben, weil das die einzige Möglichkeit ist, auch an Urkunden heranzukommen in Jugoslawien. Mhm. Und da diese Gruppe auch herauszuschälen und das aufzuzeigen, dazu braucht man natürlich Gespräche und Zeit. Und wir hatten weder Gespräche gerade um diese Gruppe noch die Zeit, weil die durch die Aufhebung des Abschiebestopps natürlich wie vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind, nämlich raus. Egal wohin, nur weg. Mhm. So, und genau das Problem haben wir dadurch versucht deutlich zu machen, durch diesen Marsch, nämlich, dass wir nirgendwo geduldet werden, von einer Stadt zur anderen, von einem Land zum anderen, immer herumgetrieben werden.
Dieser Vorschlag von diesem nordrhein-westfälischen Innenminister, der zieht ja so eine Einzelfallprüfung vor. Wären Sie damit auch einverstanden?
Ja, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Es ist natürlich alles sehr vage. Es steht was drin von Einzelfallprüfung, es steht was drin von, so viel ich das mitbekomme, von besonderer Behandlung, die man da machen will, eine besondere Regelung für heimatlose Roma. Aber was das konkret heißt, das wissen wir nicht. Was nützt da ein Antrag, der dann als unbegründet abgelehnt wird? Was ist Was heißt Antrag? Dafür müsste es dann Richtlinien geben. Was will man denn prüfen? Ob jemand nur staatenlos ist? Oder will man prüfen, ob jemand unter eine bestimmte Regelung fällt? Nur wir haben ja nicht mal die Regelung.
Mhm.
Also was will man da prüfen? Ob das Asylbewerber sind? Wir wissen, dass es keine richtigen Asylbewerber sein können, weil für sie das Asylrecht nicht greift. Also fragen wir uns, und das wird auch die Frage sein, die wir dem Ministerium stellen, was will das Ministerium eigentlich prüfen?
Mhm.
Heute fand in Köln eine weitere Aktion statt, um die Sinti und Roma bei ihrem Kampf um das Bleiberecht zu unterstützen. Mitglieder des Roma-Vereins Köln besetzten das Grüne Fraktionsbüro.
Guten Tag, hier ist der Kölner Roma-Verein. Unsere Mitarbeiter und viele Roma besetzen seit Freitag 12 Uhr für mehrere Tage das Fraktionsbüro der Kölner Grünen, Bürgerstraße 2. Bitte kommt alle oder ruft uns dort an, 221-4221. Danke.
Ich befragte einen Vertreter des Roma-Vereins Kölns über die Hintergründe dieser Aktion.
Unser Eindruck ist, auch aus dem, was in den letzten 4 Jahren abgelaufen ist, dass zwar einzelne Mitglieder der Grünen in der Roma-Frage engagiert sind, das ist aber eine verschwindende Minderheit, und der ganze Rest, der benutzt die Roma als Verhandlungsmasse in unterschiedlichen anderen Problembereichen, und wir denken, dass eine Minderheit von 800 Roma hier in Köln keine Verhandlungsmasse sein kann, auch für ökologische Probleme, so wichtig die auch sind. Und wir fordern, dass die Grünen sich intensiver für die Belange der Roma auseinandersetzen, nicht mehr nur auf dem Papier, sondern faktisch auch konkret Integrationskonzepte mitentwickeln. Die Abschaffung dieser anderen Beratungsstelle, die es hier in Köln so eine Art Zigeunererfassungsstelle mittlerweile ja ist, dass sie die sofort und mit Nachdruck durchsetzen und dass sie die Verhandlungen mit der SPD neu aufnehmen und mit allem Nachdruck die realisierbaren Politikfelder, wo auch die Roma dazugehören, erneut verhandeln und das Maximum an dem, was machbar ist, dabei rausholen.
Wie war die Reaktion der Grünen Fraktion?
Da gibt es noch keine Reaktion, da wird heute Abend eine Vorstandssitzung sein. Morgen ist Parteiversammlung und wir wollen da das Thema Roma zum Hauptthema machen, endlich mal. Nach den letzten vergangenen 4 Jahren, in denen die Roma selber und die Unterstützergruppen ganz massiv immer wieder gekämpft haben, Aktionen gemacht haben. Und wir denken, dass von den Grünen als einer Partei, die ja sich die Menschenrechtsproblematik und Minderheitenpolitik als ein klassisches Politikfeld zurechnet, da doch ein bisschen mehr kommen könnte als das, was bisher läuft.
Die Aktion des Roma-Vereins Köln war indessen nicht mit den Verantwortlichen des Bettelmarschs abgestimmt. Dies erläutert nun der Sprecher der Sinti- und Roma-Union in Hamburg.
Weil sie halt kommunal arbeiten. Sie sehen da eine Chance drin, das kommunal zu regeln, was ja auch vielleicht sinnvoll sein mag in dieser besonderen Situation, das weiß ich nicht. Aber uns geht es ja hauptsächlich darum, in Nordrhein-Westfalen, jenseits von dem guten Willen einzelner Kommunen, die vielleicht eine Familie aufnehmen mögen oder nicht, klare Verhältnisse zu schaffen, das heißt objektivierbare Kriterien zu bekommen, nach denen jeder Einzelne selbst ersehen kann, ob er unter eine bestimmte Regelung fällt oder nicht, und nicht weiterhin betteln und von dem guten Willen von irgendwelchen halt Kommunen abhängig sein mag, die dann wieder ihrerseits wohl mit irgendwelchen Kölner Modellen, die ja hanebüchend waren, nämlich so eine Blockwart-Mentalität, du kriegst einen weißen Mann an die Hand und der entscheidet, ob du lieb und nett bist, ob du integrationsfähig bist, was auch immer das sein mag, und dann wollen wir mal darüber verhandeln, nach 5 Jahren, ob du vielleicht da bleiben darfst.
Mhm.
Das ist eine Sache, die müssen wir einfach grundweg ablehnen.
Das war quasi so eine Vorstellung von diesem Sinti- und Roma-Verein, also.
Ja, das gab es ja. Das war das Kölner Modell, das berühmte. Mit einer eigenen rassischen Beratungsstelle, ethnische Beratungsstelle offiziell genannt, die sich hauptsächlich damit auseinandergesetzt hat, die Roma erkennungsdienstlich zu behandeln und sie zu klassifizieren, in Familienzusammenhänge und Stammbäume zu erstellen. Diese Erkenntnis eben an allen möglichen Behörden weiterzugeben und andererseits mit sogenannten Paten zusammenzuarbeiten, die Familien in Anführungsstrichen betreuen, also so eine Bewährungshilfe-Geschichte machen, um den Familien, das waren glaube ich 5 oder 6 Familien, denen dann so nach einer Bewährungszeit von ein paar Jahren dann irgendwann mal eine Aufenthaltsgenehmigung auszustellen und die restlichen dann eben abzuschieben.
Mhm.
Das war so das Kölner Modell, der Hintergedanke, und um diese Abschiebung zu legitimieren, eben diese Beratungsstelle, die das Material dafür herbeischaffen soll. Aber das sind alles Dinge, die wir von Grund auf abgelehnt haben. Dieser Kölner Verein ist ein Verein von Nicht-Roma mit verschiedenen ansässigen Roma, die mehr auf Verständigung zwischen Roma und Nicht-Roma aus ist, was ja auch sehr sinnvoll sein mag. Und unser Anliegen ist eben eine ganz objektivierbare Regelung analog der Beschlüsse des Europäischen Parlaments.
Der Bettelmarsch der Sinti und Roma geht auf jeden Fall weiter, solange bis ihnen ein Bleiberecht zugesichert wird. Der Kampf der Sinti und Roma für ein Bleiberecht muss im Zusammenhang mit den Kämpfen aller anderen Ausländer gesehen werden. Das Bleiberecht, das heißt ein rechtlich gesichertes Aufenthaltsrecht, muss es in der BED für alle ausländischen Mitbürger geben. Bei der Unterstützung einer Gruppe von Ausländern im Kampf gegen die Abschiebung darf nicht vergessen werden, dass grundsätzlich alle Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis in ständiger Angst vor Abschiebung leben. Unser Augenmerk fällt jetzt auf die Iraner in Emmendingen, die Kurden in Freiburg sowie die Sinti und Roma. Aber gleichzeitig werden Hunderte von Ausländerinnen still und heimlich in ein Flugzeug gesteckt und abgeschoben. Jeder verhinderte Abschiebung ist daher immer nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Anerkennung von ausländischen Mitbürgern als gleichberechtigte Menschen. Denn die Regierung der BRD sowie wohl die Mehrheit der Bevölkerung sieht Ausländer immer noch als Wirtschaftsflüchtlinge an, welche ausgewiesen werden müssen. Dies hat zur Konsequenz, dass sich der Kampf um ein unbefristetes Aufenthaltsrecht sich nicht nur auf die Verhinderung von Abschiebung beschränken kann. Es muss vielmehr eine breite politische Bewegung geschaffen werden, welche sich offensiv für ein rechtlich gesichertes Aufenthaltsrecht sowie die damit verbundene rechtliche Gleichstellung der ausländischen Mitbürger einsetzt.
Antisemitismus in der Sowjetunion. In der Presse war in den letzten Tagen nicht selten davon zu lesen, von dem Gespenst, das in der Sowjetunion herumgeistert, dem Gespenst des neuen russischen Antisemitismus. So neu kann das allerdings nicht sein. Es tritt in der letzten Zeit nur verschärft aus dem braunen Sumpf zutage, was Parallelen zur Entwicklung in der DDR vermuten lässt. Antisemitische Ideen bewegen heute in der Sowjetunion die Masse und besonders auch die Intellektuellen. Beispielsweise fand in Moskau eine antisemitische Kundgebung des Bundes Pamjat statt, und zwar mit offizieller Billigung auf dem Roten Platz. Der Pamjat versteht sich als eine informelle Gruppe, die einen aggressiven antisemitischen russischen Nationalismus verfolgt. Parallel dazu fand ein Plenum des Schriftstellerverbandes der Russischen Föderation statt. Zum Schluss der Kundgebung sang die Menge: Auf großes Land, auf in den Kampf um Leben und Tod, gegen den verfluchten Juden, unsere Nacht und Not. Die gestrige Taz berichtete von der ersten offenen Gewalttat von Pamjat, Mitgliedern, am 19. Januar. Ein Schlägertrupp sprengte gewaltsam und brutal die Sitzung eines Schriftstellerkollektivs, hinter dessen sogenannt westlich-liberalen Gedankenguts sie einen Ausverkauf der nationalen russischen Werte witterten. Diese Aktion erfolgte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nach Abstimmung mit einflussreichen Vertretern des allrussischen Schriftstellerverbandes, der sich mit dem Kampf gegen die sogenannten gegen die sogenannte jüdische Freimaurerei verschrieben hat, was immer das auch sei. Ich versuchte den Ursprüngen dieser Ereignisse nachzugehen und interviewte Frau Dr. Gerstenmeier aus Bonn.
Ist der sogenannte neue russische Antisemitismus bzw. der Rechtsradikalismus wirklich neu? Und woraus ist er entsprungen?
Schauen Sie, der Antisemitismus ist nirgendwo auf der Welt neu. Und er ist es in Russland oder in der Sowjetunion so wenig wie in anderen Ländern. Es ist eigentlich mehr eine Frage der Kontingente. In manchen Ländern ist er, wie beispielsweise in Italien oder seltsamerweise in Bulgarien, ist er traditionell fast gar nicht vorhanden. In Russland war er immer stärker vorhanden. resultiert. Fangen wir damit mal an. Der neue Antisemitismus jetzt hat seine Wurzeln nicht zuletzt darin, dass man in der Ablehnung der bolschewistischen Macht, der kommunistischen Sowjetunion, wenn Sie so wollen, die Gleichsetzung mit dem Judentum sieht, weil zufälligerweise, oder auch das hat natürlich seine historischen Erklärungen, einige Teilnehmer des damaligen bolschewistischen Umschwungs Juden waren. Aber weder war Stalin Jude, noch war es Lenin, aber Trotzki war es und andere waren es auch. Und so setzt man also automatisch den ungeliebten Kommunismus mit Juden gleich, was übrigens ein Phänomen ist, das keineswegs auf die Sowjetunion beschränkt ist. Der Antisemitismus war in den ersten Jahrzehnten oder anderthalb Jahrzehnten der Sowjetmacht offiziell nicht vorhanden. Das heißt, die bolschewistischen Anfänge waren auf keinen Fall antisemitisch. Der Antisemitismus von staatlicher Seite, das ist nicht zu vergessen. Es gab bis vor ganz kurzem einen offiziellen Antisemitismus, der sich nicht Antisemitismus, sondern Antizionismus nannte. Der entstand, man kann sagen, fast amtlich, gleich nach dem Kriege, also noch unter Stalin. Und es hat ihn in mehr oder weniger gelockerter, mal schärferer, mal weniger scharfer Form eigentlich in allen Jahrzehnten nach dem Kriege gegeben, bis heute. Heute, wo wir es mit einer wesentlich aufgeklärteren Parteiführung zu tun haben, ist dieser staatliche Antisemitismus sehr viel geringer geworden. Das heißt also der Antizionismus. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der derzeitige Antisemitismus sagen wir in der Öffentlichkeit, von großen Teilen des orthodox-traditionalistischen Parteiapparates, hier gibt es ja also durchaus Spaltungen, getragen und unterstützt wird.
Mhm. Ja, das begründet dann ja auch, warum also die russischen Nationalisten antisemitisch agieren, also gegen die jüdische Bevölkerung, warum nicht auch gegen andere Minderheiten?
Ja, passen Sie auf, vielleicht darf ich da noch eine Sache, die mir sehr wichtig erscheint, hinzufügen, die auch für die anderen ostmitteleuropäischen Länder gilt. Sehen Sie, in dem Moment, in der eine Gesellschaft ihre jahrzehntelang durch die Staatsideologie bestimmte Identität verloren hat, suchen viele, zumal also nicht aufgeklärte und nennen wir es ruhig primitive Menschen, in einem längst überwunden geglaubten Chauvinismus neue Selbstfindung. Chauvinismus ist eigentlich in fast allen Ländern, zumindest leider traditionell in den Ländern Osteuropas, mit Antisemitismus gleichzusetzen. Das scheint mir also ein sehr wichtiges Phänomen. Jetzt auf Ihre Frage, warum richtet sich die Xenophobie, der Fremdenhass, nicht gegen andere? Das ist nicht ganz richtig. Er richtet sich auch gegen andere. Pamjat, vielleicht sagen wir zu dem Phänomen Pamjat noch später etwas, ist durchaus generell xenophobisch. Das heißt, Pamjat hat die Idee, Mischehen zu verbieten. Mischehen heißt in diesem Fall nicht etwa nur Ehen zwischen Juden und Russen, respektive zwischen Russen und Juden, sondern auch zwischen Russen und Usbeken oder Russen und Armeniern oder was immer sie wollen. Also zwischen Russen und Nicht-Slawen. Insofern ist es also hier nicht so ganz nur auf die Juden zu begrenzen.
Ja, was verbirgt sich denn jetzt genau hinter der Gruppierung Pamjat?
Ja, Pamjat ist also eine Vereinigung, eine offiziell zugelassene Vereinigung, die sich inzwischen in viele Untergruppierungen gespalten hat. Die einen mehr oder weniger absurd, einige geben sich gemäßigt, andere nicht. Pamjat hat ursprünglich einen ganz harmlosen Hintergrund gehabt. Es trat nämlich zu Beginn der 80er Jahre für die Erhaltung russischer architektonischer Baudenkmäler ein. Das an sich ist ja noch nichts Verwerfliches. Inzwischen hat sich Pamjat aber in eine rein chauvinistische Vereinigung gewandelt, die heute eindeutig antisemitischen und grundsätzlich, wie ich schon sagte, xenophobischen Charakter hat. Pamjat ist zum einen betont, gibt sich zum einen betont christlich, wobei man sagen muss, das ist ein obskures Pseudo-Christentum, zum anderen aber auch Christ, christenfeindlich, indem ihre Vertreter, also dieses Zweiges, das Christentum als, wie man das dort nennt, esperantoisiertes Judentum ablehnen und sagen, man müsse also zurück zu den heidnischen slawischen Göttern. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, in welchem absurden Spektrum sich das bewegt. Außerdem finden unter dem Dach von Paniat sehr wohl nicht nur Monarchisten, restaurative Monarchisten, eine Heimat, sondern auch Stalinisten. Die Sache ist also kompliziert und sie wird eindeutig, diese Bewegung Pamiat, von wiederum reaktionären Teilen des Apparates gestützt. Es ist also keine rein spontane Bewegung. Ich darf vielleicht zum aktuellen Geschehen Folgendes anmerken. Vor ungefähr 2 Wochen wurde eine Versammlung, eine ziemlich große Versammlung liberaler Schriftsteller in Moskau von 150 Teilnehmern Pamiat-Angehöriger gesprengt, die also hereinstürmten mitten in diese Sitzung und schrien Juden raus. Und einen sehr bekannten, übrigens nicht jüdischen Schriftsteller, Bulat Okudzhava, der halb Armenier, halb Georgier ist und ein inzwischen betagter, zerbrechlicher alter Herr, der wurde also von diesen Pamiat-Leuten verprügelt und diese randalierenden Leute schrien, dieses Mal sind wir also nur mit einem Megafon gekommen, mit einem Lautsprecher, aber das nächste Mal kommen wir mit Waffen. Wie weit man das ernst nehmen kann im Augenblick, weiß ich nicht. Wie weit das also nur Aufplusterei ist, ist schwer zu beurteilen. Aber da sehr viele Waffen in der Sowjetunion zirkulieren und in Händen sind, wo sie nicht hingehören, ist es also nicht auszuschließen, dass man diese Warnung durchaus ernst zu nehmen hat.
Ja, wie reagiert die jüdische Bevölkerung auf diese antisemitische Grundstimmung?
Sehen Sie, natürlich wahnsinnig erschreckt, denn das Vorhandensein von Pamiat und seiner Synonyme ist ganz sicher, das kann man ohne ganz eindeutig beantworten, ein entscheidender Grund für die hohe Zahl jüdischer Ausreisewilliger, und es sind ja nicht nur mehr Ausreisewillige, sondern es wird sehr vielen Juden heute die Ausreise gestattet, im Unterschied zu den vergangenen Jahrzehnten. Das ist die Angst vor den Machtaspirationen Pamiats und seinesgleichen. Ob Pamiat zur Macht gelangt, ist eine ganz andere Frage. Aber allein, dass solche Phänomene in einer Gesellschaft, in der es drunter und drüber geht, in der ohnehin beinahe apokalyptische Verhältnisse herrschen, dass es da solch ein Phänomen gibt, lässt natürlich Leute auffordern, mit Recht erschrocken sein, die aus der Geschichte wissen, was aus solchen Phänomenen sich entwickeln kann, wenn sie zur Macht gelangen.
Der folgende Bericht beschäftigt sich mit einer speziellen Polizeieinheit in Göttingen, eine Einheit, die sich schon in der Vergangenheit durch mehrere brutale Einsätze hervorgetan hat.
Mal wieder ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit geraten, ist in Göttingen eine Polizeieinheit, die ihre Arbeit lieber still und heimlich betreibt. Das zivile Streifenkommando, kurz ZSK, der Göttinger Polizei. Seine Arbeitsmethoden bewegen sich oft außerhalb der Legalität, was zuletzt deutlich wurde durch die Beteiligung des zivilen Streifenkommandos an dem Polizeieinsatz, der zum Tod von Conny führte. Mit mehreren Zivilwagen hetzte dieses Kommando eine Gruppe Göttinger Antifaschistinnen und Antifaschisten eine halbe Stunde durch Göttingen. Den Antifas blieb schließlich, von vorn und hinten eingekesselt, nur die Flucht über eine Hauptverkehrsstraße, auf der Conny von einem Auto erfasst und getötet wurde. Schon am nächsten Tag wurde ein Funkspruch bekannt, der zwischen den beiden an der Einkesselung beteiligten Polizeiführern geführt wurde. Frage: Sollen wir sie hier platt machen? Antwort: Ich bin dabei.
Im Folgenden wird die Organisationsstruktur dieser Polizeieinheit beschrieben. Ja, es handelt sich dabei um eine spezielle Polizeieinheit. Also genau genommen heißen die Ziviles Streifenkommando, abgekürzt ZSK. Und es ist halt so, dass die angegliedert sind an die normale Schutzpolizei und im Prinzip aber halt eben einen eigenständigen Aufgabenbereich haben, nämlich die Überwachung und Bespitzelung der linken politischen Szene in Göttingen. Es ist zum Teil etwas schwierig, ganz genau zu erfahren, welche Funktionen bzw. wie sie in der Polizeihierarchie eingeordnet sind. Es ist wahrscheinlich so, dass es schon ein eigenes Kommando ist, was allerdings der Schutzpolizeiinspektion unterstellt ist. Und was gleichzeitig auch zum Teil mit dem Abteilung der politischen Polizei in Göttingen zusammenarbeitet. Also wir können das zum Teil eigentlich nur eben sehen daran, dass manchmal bekannte Mitglieder des ZSK zusammen in einem Wagen halt eben sitzen mit ebenso bekannten Mitgliedern vom 7. Kommissariat oder halt eben auch zum Teil mit Schupos. Es gibt dann auch wieder Fälle, dass bekannte ZSKler auf einmal irgendwo im Streifenwagen und in Uniform auftauchen. Und das alles deutet halt eben darauf hin, dass versucht wird, die innere Struktur möglichst schwer überschaubar zu halten, um damit halt eben auch möglichst Eingriffe von außen zu erschweren. Wir haben
dies ist aus Sicht der Polizei auch bitter nötig. Gibt es doch immer wieder massive Beschuldigungen über die Vorgehensweise dieser Einheit. Nie jedoch konnten bisher einzelne Beamte für die von ihnen begangenen Straftaten belangt werden. So bewegen sich die Zivilpolizisten in Göttingen in einem für sie rechtsfreien Raum. Und darum sind sie in der Wahl ihrer Mittel nicht gerade zimperlich. So wird in der Göttinger Broschüre ein Fall geschildert, wo ein Mensch von den Zivilpolizisten misshandelt wird. Als ein Wagen des zivilen Streifenkommandos an ihm vorüberfuhr, sagte er, da sind ja auch die Bullen. Sofort bremsten die Zivis, griffen den Mann an und versuchten, ihm den Arm auf den Rücken zu drehen. Als dieser sich wehrte, zerrten sie ihn zu ihrem Auto, wobei sie permanent auf ihn einschlugen. Sie drückten ihn auf den Rücksitz und schlugen die Hintertür gegen seine noch nach draußen hängenden Beine. Während dieses Einsatzes wurden Passanten von anderen Zivilpolizisten mit der Pistole in Schach gehalten. Bis heute war nicht herauszubekommen, welche Beamten an dem Einsatz beteiligt waren. Dieser Terror hat in Göttingen Methode. Dies ist doch bei weitem nicht das krasseste Beispiel für das Vorgehen der zivilen Streifenkommandos. Aber dieser Terror richtet sich gezielt gegen die linke Szene in Göttingen.
Ja, im Prinzip ist es so, dass sie halt wirklich die Aufgabe haben, in erster Linie die linke politische Szene zu beobachten, zu bespitzeln und einen Überblick zu verschaffen, wer macht was, wo, wann, mit wem. Das sieht dann im Konkreten zum Beispiel so aus, dass an bestimmten Kneipen, wo halt hauptsächlich Linke verkehren, die regelmäßig dann mit ihren Wagen davor stehen, sich angucken, wer kommt raus, wer geht rein. Zum Teil sitzen sie dann auch mit Nachtsichtgeräten, wenn zum Beispiel Veranstaltungen stattfinden, beobachten die Leute oder fotografieren auch mal. Ein anderes sehr beliebtes Objekt zum Bespitzeln ist das Jugendzentrum in der Innenstadt. Auch da ist es so, dass immer wieder phasenweise eine sehr intensive Beobachtung stattfindet. Das letzte Mal hatten wir das vergangenes Jahr im Rahmen des Hungerstreiks, wo ja auch in Göttingen ziemlich viel gelaufen ist, wo es auch wieder an der Tagesordnung war, dass abends mindestens ein Zivilwagen vorm Juzi stand und eben wirklich fast jeden und jede fotografiert hat, die da ein- und ausgegangen sind. Das ist so ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit. Und das andere ist eben, dass bestimmte Leute, die sie kennen, von denen sie einfach wissen, dass sie politisch aktiv sind in Göttingen, zum Teil auch massiv bedrohen, entweder indem sie einfach nachts mal verfolgen, ihnen auf dem Fahrrad hinterherfahren bis nach Hause oder durch die geöffnete Fensterscheibe ihnen auch mal Drohungen hinterherrufen. Sie können das halt ziemlich gut, weil sie ganz genau wissen, dass die Leute kaum eine Handhabe haben, nämlich in dem Moment, wo die sich dann da mal dagegen zur Wehr setzen, haben sie ziemlich schnell eine Anzeige wegen Beleidigung oder Verleumdung oder Widerstand gegen die Staatsgewalt und Ähnliches.
So wundert es in Göttingen niemanden, dass diese Einheit trotz ihrer brutalen Vorgehensweise natürlich nicht aufgelöst wird, sondern immer weiter verstärkt wird. Zuletzt gleich um über 30 Beamte. Dabei leistete sich diese Zivileinheit schon 1983 einen Skandal, der bundesweit seinesgleichen sucht. Damals wurde über Monate der Funkverkehr dieser Polizeieinheit abgehört, ausgewertet und veröffentlicht. So kam heraus, dass diese Zivileinheit über ein eigenes Computersystem verfügt, in das sie ihre Spitzelbeobachtungen systematisch eingeben. Doch die größte Empörung löste der Inhalt der abgehörten Sprüche aus. Eine Kostprobe, Beamter A. Zwei von unseren Freunden stehen gerade am Theaterkeller, spielen Anhalter, ihr könnt sie ja mal mitnehmen. B. Jau. C. Im Kerstingröder Feld, da werden sie rausgeschmissen. A. Kleines Loch hacken, reinschmeißen. Damals wie heute wird dieses zivile Streifenkommando vollgedeckt von Politikerinnen und Polizeiführung. Damals bemängelte man lediglich sprachliche Schnitzer der Funksprüche. Auch heute wird lediglich der Funkspruch vor Connys Tod, sollen wir sie platt machen, als unglückliche Formulierung gerügt.
Soweit jetzt der Bericht zu Göttingen. Darin wurde schon kurz eine Broschüre erwähnt. Diese beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem zivilen Streifenkommando und ist in Freiburg bisher im Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße erhältlich.
Ja, gerade eben hat ein Hörer angerufen, der noch ein paar Bemerkungen hat zu dem Beitrag über Antisemitismus in der Sowjetunion. Ich gebe ihn jetzt gerade mal auf die Leitung.
Mhm. Ja, ich wollte noch einen Nachtrag dazu bringen, zu dem Beitrag. Da ist eine Person interviewt worden, Frau Gerstenmeier. Und soweit ich mich entsinne, kann es sich da nur um Frau Cornelia Gerstenmeier handeln. Die ist Herausgeberin, beziehungsweise richtiger gesagt Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der russischen Emigrantenzeitung Kontinent. Herausgeber dieser Zeitung ist Wladimir Maximow. Einmal zu dem Wladimir Maximow. Er ist Mitarbeiter des Senders Radio Liberty. Das ist ein ausgewiesener Sender des CIA. Ebenso übrigens wie Radio Free Europe. Und soweit zu dem Herausgeber dieser Emigrantenzeitung Kontinent. Die Frau Cornelia Gerstenmeier ist selbst die Tochter des ehemaligen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmeier, ist seit 1973 Vorsitzende des Vereins der Gesellschaft für Menschenrechte, heute unter der Abkürzung bekannt IGFM, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, eine ausgewiesene Organisation aus dem rechten Sumpf, der zu Anfang des Beitrags auch kritisiert worden ist, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, deren Vorsitz die Frau Gerstenmeier eingenommen hat oder einnimmt, das weiß ich im Moment nicht, ist verstrickt in sämtliche russische Emigrantenorganisationen, in die CDU natürlich sowieso, in die NPD auch. Es gibt eigentlich keine Organisation, wo die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte nicht auftaucht. Sie unterstützt die Contra in Nicaragua. Das wollte ich nur zu der Person sagen und zu dem Beitrag. Das habe ich inhaltlich nämlich nicht genau verfolgt, weil ich gerade nachgeguckt habe, wo diese Frau Gerstenmeier eben aufgetaucht ist. Also das zum Nachtrag zu dieser Sendung, zu dem Beitrag.
Ja, ich danke dir mal für diese doch wichtige Hintergrundinformation, um vielleicht den Bericht noch anders verstehen zu können. Okay, vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt und kommen wie immer zu den Veranstaltungshinweisen. Noch was möchte ich noch sagen, und zwar der angekündigte Beitrag über das Landesmediengesetz bzw. ein Antrag der Grünen zu einer Novellierung des Landesmediengesetzes musste leider aus Zeitgründen verschoben werden. Ich hoffe, dass er am Montag erscheint. Aber da wären wir schon beim ersten Anliegen von uns, und zwar haben wir noch dringend neue Mitglieder nötig. Das heißt, es wird nötig, dass immer mehr Menschen Radio Dreieckland unterstützen, da wir weiterhin das einzige nicht kommerzielle gemeinnützige Radio in der BRD sind. Und auch nach diesem neuen Entwurf gibt es keine eindeutige Festlegung auf die Linie gemeinnütziger nicht kommerziellen Radios. Das heißt, der Kampf muss hier weitergehen. Und da könnt ihr mithelfen, indem ihr das Radio unterstützt mit einem Mitgliedsbeitrag, der ist nicht hoch, beträgt für Studenten, Arbeitslose und sonstige nicht vermögende Menschen 40 Mark, für gut verdienende und besser verdienende 80 Mark und mehr, sowie Gruppen 120 Mark. Euren Mitgliedsbeitrag könnt ihr abliefern an Adlerstraße 12a oder ihr könnt hier anrufen. Im Studio, Telefon 31 028. Okay, und jetzt machen wir weiter mit anderen Veranstaltungshinweisen. Zuerst vielleicht noch eine Absage von einer Veranstaltung, zwar die Veranstaltung von On Drugs im Infoladen am Sonntag, den 28.01. Die fällt aus, da gleichzeitig eine Veranstaltung zur Stadtentwicklung und Umstrukturierung im radikaldemokratischen Club stattfindet. Diese Veranstaltung beschäftigt sich mit der Stadtentwicklung und deren Umstrukturierung in Zürich. Die Veranstaltung On Drugs wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Ja, dann gibt es am Samstagmorgen also ein Frauenfest, Punk und Disco. Die Frauen AK veranstaltet eine Frauendisco für die Frauen. Mit aller Voraussicht wird an diesem Samstag auch eine Frauen-Punk-Auftritt haben. Das Ganze fängt um 20 Uhr an, ist im AJZ in Waldkirch, also morgen. Des Weiteren sehe ich hier noch eine Kunstausstellung mit dem Titel Die Kirchen der Freiheit im Georg-Scholz-Haus in Waldkirch. Das Thema sind außerdem Deserteure, wie ich das dem Flugblatt entnehmen kann. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr.
Als weitere Veranstaltung noch. Am Dienstag findet im Kaufhaussaal eine Veranstaltung statt, und zwar eine Flamenco-Veranstaltung. Die Preise sind 19 Mark für Erwachsene und 12 Mark für Studenten. Und noch ein Hinweis, und zwar ein Hinweis auf das Infobüro im grünen Kreta-Gelände, das Infobüro zur Schwermetallverseuchung im Kreta-Gelände. Dort könnt ihr Daten, Messergebnisse, Pläne der Stadt und der Bewohner des Grüns erfahren und euch über alle Dinge zu informieren, die euch interessieren. Das Infobüro hat auf von morgens 10 Uhr bis abends um 18 Uhr und samstags von 11 Uhr bis 17 Uhr. Und noch ein weiterer Veranstaltungshinweis. Nächsten Sonntag findet zwischen 12 und 14 Uhr eine Sondersendung zum Thema Blei im Kreta-Gelände statt. Dazu sind Ärzte, Sanierungsfachleute und sonstige Leute eingeladen, die sich mit dem Problem auskennen. Und wir hoffen, dass viele Leute anrufen und ihre Probleme dort uns kundtun und sich informieren. Das Radio, die Sendung ist zum Mitmachen gedacht. Und das waren sie wieder. Nee, das war zu früh. Und zwar muss ich noch sagen, wer verantwortlich war für die Sendung. Verantwortlich waren Beate und Ralf. Und das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.